Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, schönen guten Abend. Aktuelle politische Runde heißt es heute im Blue Moon. Das heißt, ich lade euch ein, unter 0331 70 97 110 mich anzurufen und mit mir und den anderen Leuten, die so anrufen, zu diskutieren. Und zwar darüber, was euch in den letzten Tagen und Wochen politisch, sozial, gesellschaftlich bewegt hat und umgetrieben hat. Normalerweise suchen wir uns in den allermeisten Fällen hier ein Thema und über dieses Thema reden wir dann. Und ich fand jetzt, es gab so ein paar Themen, die wirklich ganz interessant waren, die so auf der Handlagen, aber wo ich jetzt nicht unbedingt eine ganze Sendung dem hätte widmen müssen. Ich habe es gerade bei Christoph in der Sendung schon erzählt, dass ich das schon ganz interessant fand, diese Demo am Wochenende vor dem Reichstag. Da wurde dann die Wiese vor dem Reichstag gestürmt. Da wurden dann symbolisch Gräber ausgehoben, um eben daran zu erinnern und darauf aufmerksam zu machen, dass vor den EU-Außengrenzen eigentlich täglich Leute sterben. Und wo bleiben die eigentlich? Und wo werden die begraben? Und wollen wir eigentlich so eine Politik? Fände ich ganz interessant, mal zu hören, was ihr von dieser ganzen Aktion haltet, ob ihr da wart, ob ihr da niemals hingehen würdet. Natürlich kann auch Griechenland ein Thema sein. Die Frist ist ja jetzt gerade nochmal verschoben worden, obwohl alle sagten, nee, eigentlich bis Freitag soll verhandelt werden. Dann, ja, heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU und dann, ja, bis Donnerstag jetzt doch nochmal eine Frist. Ich weiß nicht, kommt ihr da noch mit? Bleibt ihr im Thema? Seid ihr im Thema? Christoph und ich mussten ja beide zugeben, obwohl relativ newsaffin, dass das gar nicht so einfach ist, da dabei zu bleiben und das Ganze auch wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Auch dazu würde mich eure Meinung interessieren und natürlich zu allem anderen, was euch in den letzten Tagen und Wochen so begegnet ist, was euch aufgeregt hat, wo ihr eine Frage habt, was euch wahnsinnig gemacht hat, was ihr gut fandet an aktuellen politischen, an gesellschaftlichen Dingen und Themen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. 0331 70 97 110. Ruft an, worüber sollen wir reden? Redet mit. Frank Turner mit The Road. Ihr seid eingeladen anzurufen im Blue Moon unter 0331 70 97 110. Die altbekannte Blue Moon Nummer, unter der wir euch auch sehr gerne zurückrufen. Martin, mein Redakteur heute Abend, der einer der besten Teekocher Brandenburgs, dafür ist er weltweit bekannt eigentlich, der geht ans Telefon und ruft euch dann sehr gerne zurück, quatscht ein bisschen mit euch, was ihr denn eigentlich sagen wollt und stellt euch dann gegebenenfalls, wenn ihr euch einig werdet, zu mir ins Studio rein und dann reden wir. Und ich lade euch ein, heute über die politischen, über die gesellschaftlichen Themen zu reden, die euch in den letzten Tagen und Wochen was anging, die ihr verfolgt habt, die euch beschäftigt haben, wozu ihr eine Meinung habt, wozu ihr eine Frage habt. Also ich habe ja schon gesagt, lasst uns ruhig gerne über Griechenland reden. Ich meine, es ist das Thema, es bleibt das Thema. Der Spiegel titelt ja, ich habe es nur im Kiosk gesehen, ich habe es nicht gelesen, mit das Beben. Also was passiert jetzt? Scheitert jetzt tatsächlich Europa? Also ich habe das Gefühl, letzte Woche hatte ich wirklich damit gerechnet, dachte, jetzt ist es wirklich, Griechenland scheidet jetzt wirklich aus dem Euro aus, ist wirklich bankrott. Diese ganzen Szenarien, die Negativszenarien, die skizziert worden. Die treten jetzt wirklich ein und was eigentlich jetzt? Und habe mir da diverse Gedanken gemacht, was da passieren kann. Ob das auch tatsächlich den ganzen restlichen Kontinent noch mit in so eine Krise reisen könnte oder ob das eigentlich auch ein planbares Szenario ist. Könnte man auch mal drüber reden.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Aber wie gesagt, also ich gebe da nicht den Experten bei der ganzen Griechenland-Krise, aber ihr könnt gerne ankommen mit euren Fragen, mit euren Meinungen dazu. Welche Themen haben euch sonst noch beschäftigt? 0331 70 97 110. Wolfgang, guten Abend. Hallo nach Prenzlauer Berg.
Schönen guten Abend. Hallo.
Worüber sollen wir reden?
Ich war am Samstag auf einem Treffen in Neukölln und zwar ging es da um Kuckucksväter, Kuckuckskinder und Scheinväter. Und das waren viele persönliche Erzählungen, aber ja, leider hat es wie alles im Leben auch eine rechtliche Komponente, die manchmal ganz schön schockierend für die Betroffenen war.
Ah ja, okay. Also das heißt, ein ja durchaus politisches Thema, was jetzt nicht in der aktuellen Debatte ist, was aber dich ganz besonders was anging jetzt am Wochenende.
Korrekt, genau. Okay. Also ich wollte immer mal Personen treffen, die das irgendwie auch beeinträchtigt oder betroffen hat. Und am Samstag war es endlich soweit, auch mal andere Personen zu treffen, die ihren leiblichen Vater nicht von Beginn an kannten.
Und so ist es und war es bei dir auch?
Das stimmt, genau.
Okay, und das nennt man dann Kuckuckskinder?
Zumindest in der deutschen Sprache. Ich glaube, die Engländer sagen Milkman's Child, ja, aber... die meisten kennen es unter dem Begriff.
Ist das für dich als Betroffenen auch okay? Ist das ein anständiger Begriff oder findest du es eher respektierlich? Oder?
Ich glaube, der Begriff ist nicht so das Problem, eher wie damit umgegangen wird.
Was war das denn für ein Treffen? Ein organisiertes oder so selbstgemacht oder von irgendeinem Verband? Oder?
Ja, ich glaube, Verbände und so gibt es in dem Bereich noch gar nicht so. Es wurde diskutiert, ob wir nicht einen Verein gründen sollen. Und ich kam selber zu dem Thema, weil ich halt betroffen bin und habe dann nur einen Blog dazu gefunden. Und über das Blog haben wir es dann erreicht, mal ein reales Treffen von Menschen zu organisieren. Und da sind Leute aus ganz Deutschland gekommen, also auch etliche aus Bayern eingeflogen oder so. Gerade da ist es ja manchmal problematisch, im katholischen Land, dass man irgendwie mit solchen Dingen offen umgeht.
Das heißt also, da treffen sich Leute, die nicht wissen, wer ihr leiblicher Vater ist und war und den auch nicht ausfindig machen können.
Zum Beispiel, oder leider auch Männer, die ganz lange dachten, sie haben Kinder, und dann stellt sich später raus, sie sind gar nicht der Vater.
Okay. Mhm. Deswegen Kuckuckskinder, Kuckucksväter.
Ja, oder Scheinväter, ja, genau. Und mitunter, also um nochmal die rechtliche Komponente zu geben, in Deutschland ist automatisch der Ehemann immer der Vater, selbst wenn die Frau weiß, dass ein anderer Mann eigentlich der Vater war. Und das hat manchmal ganz krasse Ausgeburten oder es ist echt schwer, das zu ändern. Auch als Kind, wenn man davon Kenntnis erlangt, hat man nur 2 Jahre Zeit, was zu machen. Wenn diese Frist verstrichen ist, dann bleibt immer der Vater, der auf dem Papier steht, auch der rechtliche Vater.
Mhm. Worüber gingen da so die Gespräche? Also das ist ja jetzt keine Selbsthilfegruppe oder so. Man muss ja nicht unbedingt schreiend unglücklich sein, wenn man diese Biografie hat. Aber doch gibt es ja anscheinend das Bedürfnis, sich mit anderen darüber auszutauschen.
Ja, das Gros der Leute war eigentlich, dass sie sehr wenig Unterstützung von anderen Leuten erfahren haben, gerade viele. Also ich war eigentlich fast eher der Jüngste dort in der Runde, wenn jemand 40 ist und dass die Freunde dann eher sagten, naja, was musst du jetzt deinen wirklichen Vater finden oder so, du hast doch einen und macht das wirklich einen Unterschied. Dass es da also wirklich schwierig ist, Verständnis dafür bekommen. Und der andere Punkt war, dass vielleicht immer ein Gespür da war, dass was nicht in Ordnung ist und diese Sehnsucht nach Wahrheit und halt wirklich zu wissen, wer ist es denn, also wo kommt man her, was ist die eigene Abstammung.
Aber finde ich sofort nachvollziehbar, dass man das gerne wissen möchte.
Ja, ist mitunter gar nicht so leicht möglich, immer rauszufinden.
Naja, aber dass man sozusagen dann dagegen argumentiert und sagt, ach, lass das doch ruhen, brech das doch nicht auf, man wird sich das ja... Also wie gesagt, so stelle ich es mir vor, selbst wenn man nicht bitterlich darunter leidet, so wird diese Frage ja nicht verschwinden.
Das stimmt. Oft ist es halt auch, wenn man als Kind aufwächst, wo Dinge unter den Teppich gekehrt werden, gar nicht so selbstverständlich, dass man Sachen hinterfragt und geht vielleicht erst in späteren Jahren dem nach oder wenn man selber Kinder hat oder dergleichen. Deshalb finde ich gerade diese 2-Jahres-Frist ganz schön hart.
Gibt es denn da irgendwelche Bestrebungen von NGOs, von Vereinen oder so, das zu ändern? Also wird versucht, politisch einzuwirken?
Ganz wenig. Es ist ja hauptsächlich ein Männerthema und es ist häufig, ist halt geschichtlich so gewachsen. Bisher gibt es keine Vereine oder dergleichen, also Anfragen beim Justizminister. Da merkt man nur, dass die Ablehnung nicht mehr so groß ist wie vor ein paar Jahren. Das soll ein Referat gebildet werden, dass das irgendwie nochmal sich anschaut. Aber ansonsten kann man schon sagen, es ist sehr schwierig auf weiter Flur. Ja.
Wie war es denn eigentlich bei dir, wenn ich fragen darf? Oder wie ist es bei dir?
Das war so, dass ich ganz normal in einer Familie aufgewachsen bin und dann im Streit später mit meiner Mutter rauskam. Also da war ich so Anfang, Mitte 20, dass mein Vater zu Hause nicht mein leiblicher Vater ist. Und das Positive in der Geschichte war, dass es mein leiblicher Vater immer wusste, dass es mich gab. Mhm. Das Negative an der Geschichte war, dass es mein Vater zu Hause nie wusste.
Dein Vater zu Hause wusste es nicht. Der dachte, er wäre dein Vater. Dein leiblicher.
Korrekt, ja. Also da gibt es sehr, sehr abstruse Geschichten. Auch Frauen, die irgendwie von 2 Männern Geld bekommen, von dem der wahre Vater ist und vom Ehemann und so.
Hast du denn dann nicht leiblichen, aber sozialen Vater da mal drüber geredet und ihn gefragt, warum er nie Zweifel hatte?
Meine Mutter bat mich, meinem Vater das nicht zu sagen. Und das war sehr schwierig für mich, aber ich wollte mich dann nicht auf eine Seite schlagen. Insofern habe ich dann nicht mit ihm drüber gesprochen.
Das heißt, der denkt das heute noch?
Er lebt mittlerweile nicht mehr, aber er hatte vielleicht eine Vermutung oder so, aber es wurde nie offen diskutiert.
Ja, ja. Also ich habe das mal in meinem Freundeskreis gehört, dass das derjenigen auch nicht gesagt wurde. Und die hat das dann aber irgendwann gemerkt. Mit 11, 12, ohne das benennen zu können, hat sie gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmt, obwohl die Eltern versucht haben, das zu verheimlichen. Hat dann am Ende ihren leiblichen Vater auch kennengelernt.
Genau, rückblickend ist es manchmal krass, dass man irgendwie denkt im Bad oder so, der Geruch ist unangenehm, als hätte man nicht den richtigen Stallgeruch oder so. Aber das fällt einem dann manchmal auch erst im Nachhinein, machen dann so Symptome Sinn, die man vorher vielleicht schon hatte.
Mhm. Und hat es das gebracht, mit anderen Leuten sich jetzt zu treffen?
Es war schön zu sehen, dass man nicht alleine ist. Es war krass zu sehen, waren sehr persönliche Geschichten in allen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und es ist so eine Solidarität oder gegenseitige Hilfe und vielleicht auch der Wunsch oder der Ansatz, dann einen Verein zu gründen, um Betroffenen eine leichtere Anlaufhilfe sowohl für rechtliche als auch für psychologische Fragen. Also viele waren da auch dann in Behandlung.
Ganz interessant. Könnte man vielleicht sogar auch fast mal eine ganze eigene Sendung zu machen. Gibt es vielleicht gar nicht so wenige Leute, die auf der einen oder anderen Seite davon betroffen sind.
Das ist richtig. Meine Eltern hatten zu Hause noch Glück, weil in der 10. Klasse hat man häufiger so Vererbungslehre und Zungerollen wird zum Beispiel dominant vererbt und meine Mutter konnte es nicht. Also wenn man die Zunge so zu einem U formen kann und mein Vater zu Hause konnte es, sonst hätte ich ihm gleich auf die Stirn zusagen können, du bist es nicht.
Da muss man es natürlich auch noch wissen wollen und wahrhaben wollen, ja.
Das stimmt, aber manchmal, oder in der Schule machen sie es manchmal gar nicht mehr so gern, weil es sind glaube ich 5 oder 6% so die dunkle Ziffer, die wo der Ausweisname eigentlich gar nicht der richtige Name ist. Ja?
Interessantes Thema. Vielen Dank dafür, Wolfgang. Macht nachdenklich.
Sehr gern. Alles Gute euch.
Schönen Abend dir. Tschüss.
Ja, tschüss.
Heute heißt es aktuelle politische offene Runde im Blue Moon. Das heißt, das mit dem Wolfgang gekommen ist. Aber natürlich, er sagte, es hat auch eine juristische, es hat im Prinzip auch eine politische Dimension, auch wenn es jetzt nicht so ganz aktuell ans Tagesgeschehen angeknöpft ist. Ich lade euch ein, anzurufen und die aktuellen politischen Themen mit mir, mit uns zu besprechen, die euch so umtreiben, die euch angegangen sind, die jetzt gerade aktuell sind. Klar, können wir über Griechenland reden, der drohende Grexit, der noch verhindert werden soll. Ich würde mich wirklich interessieren, inwiefern ihr da noch durchsteigt, inwiefern ihr euch damit noch beschäftigt. Also ist das schon, hätte man die Verantwortung, das wirklich zu durchdringen, diese Materie, bis ins Letzte? Oder bleibt ihr da auch auf so einem gewissen Niveau stehen, weil es dann einfach zu komplex, zu kompliziert oder vielleicht auch zu uninteressant wird? Und wenn wir uns mal dieses Szenario nehmen, Griechenland ist jetzt, so wie ich die Presse lese und das verstehe, wirklich so kurz davor, aus der Eurozone und damit ja auch aus der EU auszuscheiden. Eines von beiden geht ja anscheinend nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das was Bedrohliches? Ist das, wenn das jetzt vor der Tür steht, wirklich was? Also ich hatte da so drüber nachgedacht, kann das wieder zu irgendwelchen Verwerfungen in Europa führen? Kann das wirklich eine ernsthafte Krise auch heraufbeschwören, sagen wir mal, zwischen den Völkern, zwischen den Nationen, zwischen den Menschen? Oder ist es am Ende, na klar, ein ökonomisches Problem, wo wahrscheinlich beide Seiten große politische und wirtschaftliche Fehler gemacht haben, was aber dann auch wieder beherrschbar wird und ja auch jetzt gerade beherrschbar bleibt. Ja, also es hier bricht ja kein Bürgerkrieg aus und keine Hungerkatastrophe und so. Nur 331 70 97 110, die aktuelle politische Runde heute im Blue Moon, wo wir gerade bei Zerwürfnissen und so in Europa sind, kann man auch nochmal drüber reden, was jetzt eigentlich aus dem europäischen russischen Verhältnis wird. Der Spiegel titelt in seiner aktuellen Ausgabe, nicht titelt, aber hat eine Story drin, Rhetorik des Schreckens. Ja, also dass so die Ost-West-Konfrontation jetzt wirklich zurückgekehrt ist und ich habe heute auch das Zitat eines CDU-Politikers gehört, der sagte, ja, also ich weiß jetzt leider nicht, wer das war und auch nicht genau in welchem Zusammenhang, aber der Tenor blieb auf jeden Fall. Also wir brauchen dann auch wieder mehr Panzer, mehr Waffen, mehr Rüstung, wenn Putin dieses und jenes jetzt macht, seine Waffenarsenale wieder modernisiert, wieder mehr Geld in die Rüstung steckt. Und das kann ja schon auch ein bisschen Angst und Bange machen. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass es da jetzt eine längst überwunden geglaubte Konfrontation wieder geben soll. Darüber können wir reden, aber wir können auch von mir aus über die Queen reden.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Die Queen, die englische Königin, sie kommt morgen zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Ich war heute in Kreuzberg in so einem England-Laden, wo man also alles mögliche Importierte aus England kaufen kann, von Gebäck über Fanartikel und so. Und da gab es richtig einen großen eigenen Tisch für die Queen mit so Queen-Accessoires und Fanartikeln. Da konnte man, also gab es zum Beispiel eine Queen in Lebensgröße als Pappaufsteller. Kann man sich da kaufen für so echte Queen-Fans. Oder es gab so eine Solar-Queen, die hat in ihrer Handtasche, also so ein Figürchen, so groß wie, weiß ich nicht, so eine durchschnittliche Spielzeugpuppe, und die hatte in ihrer Handtasche Solarzellen, und wenn es ein bisschen beleuchtet war, dann hatte die einen so einen Arm, der konnte dann mit Hilfe dieser Solarenergie die ganze Zeit winken, nonstop, die ganze Zeit nur winken. Queen kommt nach Berlin, es wird zahlreiche Sperrungen geben, und es gibt Leute, die gehen da wirklich hin. Sie zeigt sich ja, glaube ich, am Freitag am Brandenburger Tor, und ab morgens um 5 ist da geöffnet, habe ich gelesen, wenn sie um 11 kommt. Und ich bin mir sicher, da gehen um 5 Leute hin und verfolgen das und wollen die Queen mal sehen und so. Eines von vielen Themen, über das wir reden können, aktuelle politische Themen, die sollen heute besprochen werden in dieser Sendung. Ich habe vor 20 Minuten mal ein bisschen bei Facebook auf unserer Facebook-Seite gepostet, worüber ihr so reden wollt, was für euch die wichtigsten Themen waren. 30 Minuten ist das jetzt her. Einträge 0, Likes 0. Vielleicht sollte einem das zu denken geben. Worüber sollen wir reden? Griechenland, Demonstrationen in Berlin, Hackerangriff auf den Bundestag, Queen-Besuch oder irgendwas Kleineres vielleicht, was ich gar nicht weiß, weil es bei euch im Kiez stattfindet oder bei euch auf der Agenda ist und auf dem Schirm ist und bei mir nicht. Welche politischen, gesellschaftlichen Themen haben euch interessiert, umgetrieben, aufgeregt, neugierig gemacht, wahnsinnig gemacht? Wozu habt ihr mal eine Frage? Worüber wollt ihr reden? Betrachtet diese Sendung hier als so eine Art gehobenen politischen Stammtisch ohne Bier, zumindest auf meiner Seite. Was ihr macht am Telefon, das sei euch überlassen. Aber wir arbeiten hier natürlich sehr professionell, nichtsdestotrotz aber auch gerade deswegen sehr, sehr interessiert an euren Meinungen, an euren Haltungen und an dem, was euch so in der politischen Welt beschäftigt hat in den letzten Tagen. Ihr verfolgt das doch, oder, was so passiert. Meldet euch mal unter 0331 70 97 110. Hallo nach Pankow zu Bernd.
Hallihallo.
Bernd, reden wir über Griechenland, sagst du?
Ja? Können wir machen, wir können über alles reden. Du hast ja eine offene Runde.
Sehr gerne. Also ich war mir vorhin mit meinem Freund und Kollegen Christoph Schrag, der vor diesem Blue Moon immer die Sendung moderiert, wir waren uns einig, dass wir zwar durchaus immer noch interessiert sind an Griechenland und was da eigentlich passiert und den Folgen, dass wir aber durch normales Studium der Medien, so alltägliches, uns nicht mehr in der Lage fühlen, das wirklich noch zu begreifen, als, ich würde mal sagen, normal intelligente Menschen. Kannst du das nachvollziehen?
Naja, eigentlich, also begreifen kann man es eigentlich recht gut. Das ist im Prinzip Kindergarten für Höherqualifizierte.
Das ist was? Kindergarten für Höherqualifizierte.
Im Endeffekt ziehen und zerren da beide dran an ihren jeweiligen Seiten. Die werden sich auch nachher einigen. Da gehe ich mal von aus. Also es wird immer wieder so ein bisschen noch wieder was geben. Und Ende Juni, keine Ahnung, wann jetzt die nächsten großen Tranchen fertig werden, dann wird man sich schon wieder zusammenraufen und dann kriegen sie noch mal ein bisschen Geld. Irgendwann wird Griechenland dann auch raus sein aus dem Euro. Da gehe ich auch von
irgendwann
auf.
Wird Griechenland das raus sein, ja. Also ich meine, das Szenario jetzt ist ja, dass Ende Juni, also am 30. Juni, alles so weit ausläuft, dass wenn man bis dahin sich nicht einig ist über ein neues Programm, dann ist Griechenland de facto bankrott und dann wird es aus der Eurozone ausscheiden. Also so das Szenario jetzt. Und jetzt geht es darum, welche Reformen ist Griechenland bereit zu machen? Und welche Reformen davon, also wo, auf welche Reformen kann man sich einigen? Und das, die Interessen stehen diametral gegenüber.
Wissen, viel interessanter wäre noch zu wissen, welche Reform verspricht wirklich einen Sinn und einen Nutzen auf mittelfristige Sicht gesehen. Weil sehr viel, was an Reformen, also an, ich finde das immer so schön, der Begriff Reform ist ja immer so positiv besetzt, obwohl eine Reform eigentlich ja nur eine Veränderung ist. Und ob die nachher gut ist oder schlecht, weiß ich ja vorher nicht. Ich meine, Hartz IV war ja auch eine Reform. Und die meisten Leute, die davon betroffen sind, sind sicherlich sehr glücklich über diese Reform.
Und Gerhard Schröder würde jetzt sagen, wenn wir die Reform nicht gemacht hätten, dann wären noch viel mehr unglücklich.
Ja, na gut, Gerhard Schröder ist ja auch nie betroffen von dieser Reform. Ja, die Reformen werden ja immer nur von denen beschlossen, die und deren Umfeld natürlich auf keinen Fall davon betroffen werden kann. Nach logischem Denken sozusagen. Ja, weil, das ist aber auch egal. Im Prinzip wird Griechenland natürlich, solange es nicht schafft, eine ausgeglichene Handelsbilanz herzustellen. Das heißt, solange Griechenland immer mehr importieren muss, als es exportiert, weil es einfach nicht genug produziert, ist es natürlich unmöglich, dass sie überhaupt aus ihren Schulden irgendwann mal rauskommen. Das ist klar, das Geld fließt ab aus Griechenland. Das Einzige, was wirklich theoretisch helfen würde, wäre im Endeffekt ein Austritt aus dem Euro. Und Einstieg in eine Drachme, wobei sie dann ja die Schulden, die jetzt in Euro sind, immer noch nicht loswerden. Ja, wenn jetzt haben sie, keine Ahnung, 1 Milliarde Euro Schulden, wenn sie auf die Drachme umsteigen, dann haben sie zwar jede Menge Drachmen, aber die Drachme wird sehr schnell an Wert verlieren und dann müssen sie halt, keine Ahnung, 100 Milliarden Drachmen, also jetzt umgerechnet sozusagen, dann immer wieder hinbuttern, um das dann wieder zu bezahlen. Das ist... Das wird für die Griechen sozusagen auf lange Sicht nicht schön sein, das Problem. Und das Problem ist einfach im Endeffekt, dass das, was Griechenland wirklich machen müsste, ist sicherlich eine Steuerreform. Das heißt, dass da in der Verwaltung und im Prinzip das, was bei uns auch mal fällig wäre, das heißt, dass die Steuern etwas mehr so gestaltet werden, dass die wirklich Reichen auch mehr bezahlen. Das wird da kommen müssen, aber ich glaube, da hätte die EZB momentan noch was dagegen oder die Troika, wie man sie auch immer nennt. Ich glaube eher, die warten, bis die Reichen all ihr Geld irgendwo anders hingeschafft haben.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist zum Beispiel, also wenn man das hört, was bei diesen Verhandlungen so läuft, dass die griechische Regierung sagt, ja, wir würden ganz gerne nicht bei den Renten kürzen, sondern bei dem Wehretat kürzen. Und der IWF, der Internationale Währungsfonds, aber sagt, nee, wir möchten schon gern, dass ihr auf jeden Fall die Renten kürzt und darauf bestehen. Wo man dann denkt, also wo kommen eigentlich diese Interessen her? Geht es am Ende eigentlich darum, dieses Land irgendwie möglichst innerhalb dieses Geflechts zu lassen und es in irgendeiner Form funktionsfähig zu halten? Oder geht es um was anderes?
Naja, nee, es geht im Prinzip, wenn der IWF sagt, ja, die Rüstung darf nicht angetastet werden, dann ist das relativ logisch, weil die Rüstung wird ja eingekauft von außerhalb. Also von uns oder von Frankreich oder von wo auch immer. Ja, und daher fließt damit dann noch wieder ein Teil des Geldes ab an die reichen Länder, die ja die Regeln bestimmen, was Griechenland zu machen hat. Ja, und im Endeffekt ist das dann so ein Blatt, wo sie dann sagen können, ja, wir machen das so, wir wissen nicht, ob Griechenland nicht doch irgendwann mal einen Schuldenschnitt machen muss, aber wenn wir sie jetzt dazu bringen, dass sie ihre Rüstung noch machen, dann kriegen wir wenigstens einen Teil des Geldes schon mal vorher wieder.
Okay, aber wenn das wirklich das Kalkül ist, also dann ist es auch kein Wunder, dass es so ein Kasperle-Theater ist. Denn dann geht es tatsächlich nicht um also auch von Seiten der sogenannten oder der früheren Troika oder so, nicht darum, möglichst effizient zu verhandeln, sondern es geht schon darum, dass man den maximalen Vorteil für die jeweilige Seite rauszieht. Weil jetzt wird ja immer so getan, es geht um Gerechtigkeit und es geht um wirtschaftliche Notwendigkeit und diese Dinge, also so wie du es beschreibst, geht es darum nicht.
Ja, genau, und wir helfen den Griechen vor allen Dingen. Das ist das, was ja immer kommt, wir helfen ihnen. Im Endeffekt hatte ich da vor kurzem mal so einen schönen Artikel gesehen von Volker Pispers, der im Prinzip relativ einfach gesagt hat, Griechenland hat Staatsanleihen aufgenommen und hat dafür ordentlich Zinsen bezahlt über die letzten 20 Jahre. Die Zinsen wurden auch dankbar angenommen von den Gläubigern. Ja, und jetzt können sie halt das Geld nicht mehr zurückzahlen. Ja, da muss man mit leben. Wenn man ordentlich verzinstes Geld bekommt, dann hat man auch immer ein Risiko, dass der Kredit irgendwann ausfällt. Das ist so. Wenn ich zu einer Sparkasse gehe und sage, ich möchte gern 2% auf mein Sparbuch, okay, jetzt sind es vielleicht 0,25%, egal. Oder ich stecke das Geld in irgendeinen Fonds, der mir 15% Rendite verspricht, dann ist das Risiko, dass das Ding einfach platzt, auch 15 Mal so hoch.
Ja, das ist klar.
Und dann ist das halt Pech. Und so wird es dann irgendwann sein. Momentan wird das Geld noch fleißig hin und her geschoben, damit nachher keiner den schwarzen Peter hat. Aber irgendwann ist es weg. Und das ist ja auch nicht wichtig. Das sind bloß Zahlen. Das ist im Prinzip sind das einfach bloß Zahlen aber in irgendeinem Computer.
Ist das nicht, aber gibt es dafür nicht einen realen Gegenwert, weil irgendjemand diesen Mehrwert, dieses Überbleibsel, was man dann verleihen konnte, auch mal erwirtschaftet hat oder noch erwirtschaften muss?
Ja, nein, eben nicht. Das ist ja das Interessante dabei. Das Buchgeld, was auf der Welt vorhanden ist, das ist ja tausendmal mehr wert als alle Waren auf der Welt. Also das ist im Prinzip seit dem Beginn der Zins- und Zinseszinspolitik ist nie wieder so viel Ware in der Welt oder sagen wir mal seit der Entkopplung des Papiergeldes vom Gold, ja, wo man dann sozusagen noch sagen konnte, okay, es gibt, keine Ahnung, auf der Welt 10 Tonnen Gold und das ist jetzt alles wert, was es sonst gibt, so nach dem Motto. Aber im Endeffekt kann mir doch keiner erzählen, dass auf der Welt wirklich Waren im Wert von, keine Ahnung, 100 Billiarden Dollar oder sowas vorhanden sind, wenn man jetzt alle Schulden aller Länder zusammennimmt oder ähnliches. Das ist, im Prinzip ist das einfach nur ein Versprechen, dass wir von diesen Zahlen irgendwie Zinsen kriegen, von denen wir uns die Waren in der Zukunft kaufen können. Aber das ist, könnte man alles sehr schnell nivellieren. Das ist im Endeffekt Zahlenspielerei.
0331 70 97 110, mal kurz die Nummer für alle von euch, die sich gerne einbringen möchten. Aktuelle politische Runde heute im Blue Moon. Das heißt, ihr könnt sehr gerne euch sofort ins Gespräch einbringen bei dem, was Bernd und ich reden. Jetzt geht's um Griechenland, um die Hintergründe des Ganzen und im Ausblick, wo das Ganze enden könnte und mit welchen Konsequenzen und so. Also sehr gerne, mischt euch ein, bringt euch ein, lasst uns diskutieren. Meldet euch auch gerne mit den politischen Themen, die euch interessieren und interessiert haben in den letzten Tagen. Bernd, wenn wir dann darauf kommen, auf die Warenform, auf die Geldform, dass zu dem Punkt kommen, dass Geld am Ende ja jetzt nicht nur ein Fetisch ist, sondern de facto auch nur noch bedrucktes Papier ist und das sich losgelöst hat von dem, was es eigentlich mal war, nämlich tatsächlich gedeckt, aber durch was auch, ne? Ich meine auch der Wert von Gold ist nur deswegen da, weil wir glauben, dass das was wert ist. Also sozusagen, ja, früher war das ja noch durch Gold gedeckt und heute nicht mehr. Ja, heute ist es dadurch gedeckt, dass wir alle dran glauben, dass es morgen auch noch was wert ist. Das ist eigentlich das Gleiche.
Früher war es im Prinzip dadurch gedeckt, dass die Menge an Gold sozusagen begrenzt war. Man könnte jetzt auch sagen, wir nehmen einen großen Stein, von dem es nur einen gibt auf der Welt, ja. Und deshalb war das begrenzt. Papiergeld konnte beliebig vervielfältigt werden und Zahlen im Computer auch. Aber wenn morgen ein Meteorit auf die Erde stürzt, der aus, keine Ahnung, 50 Meter Durchmesser hat und nur aus purem Gold besteht, dann ist das Gold natürlich im Endeffekt auch nichts mehr wert. Das ist relativ logisch und daher ist das, im Endeffekt ist es egal. Man kann auch mit Gold natürlich nicht anfangen. Wenn man leben will, dann braucht man bloß was zu essen, eine Wohnung und keine Ahnung, vielleicht noch einen schönen Urlaub.
Ja,
und das ist das, was andere Menschen dann zu dieser Zeit herstellen. Ach, das muss ja kein Sechszylinder sein, das ist auch, das ist der heutige, wie nennt man das? Materialismus. Genau, Materialismus. Ich kann relativ gut leben, aber viel mehr brauche ich auch nicht. Einmal im Jahr Urlaub und das reicht.
Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, als es so darum ging, die Leute zu beschreiben, die jetzt hier mit einem anständigen Job wohnen in unseren Breitengraden, wo es hieß, also jenseits von vielleicht so Dingen, die familiär oder privat mal so ein bisschen im Argen liegen oder so, sind eigentlich die größten Konflikte und die größten Fragen, die es zu beantworten gibt, Kaufentscheidungen. Also kaufe ich dieses oder jenes, verzichte ich auf dieses oder jenes. Und
ja,
das muss man. Also da habe ich gedacht, wenn das stimmt, dann geht es uns ja ganz schön gut. Also das ist ja dann am Ende auch nicht so wichtig, ob ich dieses oder jenes kaufe. So schlimm kann es ja nicht sein, wenn ich da einen Fehler mache.
Das ist sicherlich unbestritten. Wir können uns hier auch in der politischen Runde über vieles aufregen. Und im Endeffekt leben wir trotzdem noch, wenn man das weltweit sieht, wie die Mahl und Speck. Das ist völlig klar.
Ja.
Übrigens, der Herr, von dem du vorhin geredet hast, der Aufrüstung haben wollte, das war der Herr Bartels.
Ah ja.
Unser Wehrbeauftragter, der gerne mal ein bisschen nach Russland möchte.
Ja, ja. Also ich meine, als Wehrbeauftragter ist das ja wahrscheinlich auch Teil seiner Jobbeschreibung, die Interessen der Bundeswehr.
Ja, natürlich. Er ist im Prinzip auch
im Parlament zu vertreten.
Der Bundeswehr, das ist völlig klar.
Ja.
Wobei ich es interessant fand, da vielleicht hast du eine Information für mich? Es ist ja gerade wieder so eine Übung der NATO jetzt in Polen gewesen oder sowas, egal. Wann war eigentlich die letzte Übung der NATO in den USA? Das würde mich mal interessieren, weil ich lese immer
Martin, guckst du mal nach?
Von NATO-Übungsgefechten, keine Ahnung, in Norwegen, in Schweden, was weiß ich, keine Ahnung, in Polen, irgendwo Jugoslawien oder wo auch immer, würde mich wirklich mal interessieren, ob es schon jemals eine NATO-Übung in den USA gab, wo also sozusagen die anderen Armeen eingeritten sind und dann da Krieg gespielt haben.
Martin, ja. Der allwissende Martin, guckt das mal nach, mit Hilfe diverser amerikanischer Suchmaschinen kriegt er das wahrscheinlich schnell raus. Lieber Bernd, der Tom hat angerufen, möchte sich ein bisschen einbringen in unser Thema, was wir gerade diskutieren, was Griechenland und Co. ist. Hallo Tom.
Ja, hallo. Hallo. Da steige ich glaube ich auch genau richtig ein, weil ihr seid ja dann eben vom Thema umgeschwenkt ein wenig zu dieser NATO-Übung und der Konfrontation für mich eben auch in der Ukraine und zu Russland, die mich momentan sehr beschäftigt, die ich schon momentan noch für viel wichtiger halte als unser Griechenland-Problem, was eigentlich nur für mich eigentlich selbst die Macht innerhalb der EU und der Finanzwirtschaft ist, aber vielmehr beschäftigt mich, wie gesagt, und ich habe ein bisschen Angst vor dieser ganzen Konfrontation, die da momentan eben auch im Sinne der Wehrbeauftragten, der die Aufrüstung der Bundeswehr fordert, in dem Zusammenhang eine schnelle Eingreiftruppe geschaffen wird, die ja auch an dieser Übung gerade in Polen ganz stark mit beteiligt ist. Und ich nicht weiß, in welche Richtung das wirklich gehen soll. Weil wenn ich eben amerikanische Politiker auch höre, die gerade McCain, Jeb Bush, neue Präsidentschaftskandidaten in Amerika, da wird mir ganz schön Angst, gebe ich ehrlich zu. Und da geht es weit über den Kalten Krieg hinaus, glaube ich, mittlerweile.
Werd mal ein bisschen konkreter. Was meinst du? Also weit über den Kalten Krieg hinaus eine größere Konfrontation kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Also als wenn...
Doch. Der Kalte Krieg ist ja nun keine militärische in dem Sinne. Da geht es ja momentan nur um Wirtschaftssanktionen und um viele Sachen, die uns eigentlich mehr schaden als auch helfen in dem Augenblick. Und ich frage mich, wessen Interesse wir da vertreten, auch mit solchen Geschichten. Und habe da ein bisschen Angst, dass daraus eben mehr werden könnte aus diesem Kalten Krieg. Der Kalte Krieg ist ja im Prinzip ein kalter Krieg.
Und ja, klar, aber er war ja der Stellvertreter für den heißen Krieg und war auch nur deswegen möglich, weil der heiße Krieg eben der echte Krieg so zum Greifen nah war und es so ein wahnsinniges großes Potenzial gab an Waffen, die man hätte einsetzen können.
Der wurde auch teilweise heiß, nur nicht bei uns. Also wenn man da in Afghanistan denkt oder ähnliche, ja, das wurde ja immer verlagert außerhalb von Europa.
Die Stellvertreterkriege wurden natürlich geführt, ja.
Ja, richtig.
Bernd, wolltest du was dazu sagen?
Da fand ich eine Sache noch sehr witzig. Letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Thilo Jung in der Pressekonferenz, wie er den unseren Regierungssprecher auf Atomwaffen angesprochen hat, weil die Bundesregierung gesagt hat, die Russen modernisieren jetzt gerade ihre Atomwaffen, das ist ganz schlimm und ein Akt der Aggression. Und daraufhin hat der Herr Jung dann die Frage gestellt, ja, aber die Amerikaner modernisieren doch auch gerade ihre Atomwaffen, auch hier in Deutschland. Ist das dann auch ein Akt der Aggression? Aber das ist natürlich nicht. Das ist natürlich gut.
Das ist das Thema, was ich meine, auch ganz speziell, weil nämlich genau das eine Folge des anderen ist. Soweit ich weiß und nach meinen Informationen in Facebook, und ich beschäftige mich, wie gesagt, damit auch relativ intensiv im Augenblick, eben sehr viel, was von russischer Seite kommt, immer nur mehr oder weniger für mich eine Antwort dessen ist, was gerade die NATO und gerade Amerika und hier eigentlich die NATO da als Zwischenglied hier machen in Europa. Und das ist genau der Punkt, wovor ich da auch ein bisschen Angst habe. Und der, glaube ich, in der ganzen Bevölkerung total untergeht und auch in den Nachrichten für meine Begriffe sehr viel oft falsch dargestellt wird. Nun kann man natürlich auch im Internet und bei Facebook und wo auch immer nicht immer wissen, was stimmt, was stimmt nicht. Aber ich finde eben, in dieser ganzen Politik momentan ist die ruhige Hand eher in Russland, die sehr bedacht. Und auch wenn man Herrn Putin mal auch auf Facebook, so einige Kommentare, gerade waren in St. Petersburg, eine der größten Wirtschaftsmessen wieder, wo er sich auch sehr zentral dazu geäußert hat, auch zu Unruheherden, zum Beispiel Syrien, Libyen, Irak, alles, was dort so gerade passiert ist, woraus auch übrigens wieder unsere Flüchtlingsprobleme entstehen. Das ist alles so ein Teufelskreis, den ich da sehe und der mich beängstigt. Eben gerade, wenn wir dann noch von Aufrüstung reden, Kalter Krieg, Atomwaffen, was ein Thema ist, ist gerade überall ein Thema.
Aber ich weiß es nicht, ob die Dynamik so stimmt, dass am Ende Russland mit seinem Gebaren immer nur darauf reagiert, was aus dem Westen kommt. Also ich habe schon das Gefühl, das hat so eine Dynamik angenommen, die sich auch gegenseitig hochschaukelt. Ja, also Beginn des Ganzen oder Mittelpunkt dieses Ganzen, wo sich das entzündet hat, war mit Sicherheit die Annexion der Krim.
Ich glaube, das war schon früher.
Naja, aber ab dann wurde es wirklich verschärft, wenn ich jetzt so sagen. Und wenn man jetzt davon spricht, welche Waffen und welches Gebaren man als bedrohlich empfindet und welches nicht, dann kann man natürlich sagen, Russland hat völkerrechtswidrig die Krim besetzt. Sowas gab es seit dem Zweiten Weltkrieg von einer anderen Nation innerhalb dieser Konstellation so nicht. Könnte man argumentieren. Also jemanden, der das macht, der das mit Waffengewalt auch durchsetzt, den sollte man vielleicht auch erstmal skeptisch betrachten.
Hat die USA den Irak besetzt?
Ja, genau.
Die haben den sich aber nicht einverleibt. Das ist ja nicht amerikanisches Hoheitsgebiet. Die haben da irgendwie einen ungerechtfertigten Krieg geführt.
War auch nicht ihr Interesse.
Genau, aber ist halt was anderes, ist halt schon ein qualitativer Unterschied. So.
Ja, richtig. Jetzt muss man aber auch ganz genau sehen, wie die Krim liegt. Für Russland, für Putin, die Schwarzmeerflotte liegt dort. Und sie haben ja auch, soweit ich weiß, besteht ja auch, sie haben ja dort auch riesige Flächen gepachtet, langfristig gepachtet, eben um dort ihre Vormachtstellung in dem Bereich direkt vor ihrem Land dort auch zu halten. Und das ist jetzt mal ein Gegenbeispiel. Was wäre denn, wenn man jetzt, wenn Russland jetzt zum Beispiel in Kuba, ich hätte mal ganz gerne die amerikanische Reaktion gesehen, wenn Russland vorhätte, in Kuba Truppen zu stationieren oder NATO-Stützpunkte zu eröffnen, das ist ja das Ukraine-Problem auch und nicht nur dort.
Ich meine, dass sich an so einer ähnlichen Problematik fast mal der Dritte Weltkrieg entzündet hätte.
Ja, eben. Das ist richtig. Und die Gefahr sehe ich ja jetzt gerade auch.
Das kam ja auch nur, weil die USA in der Türkei Atomwaffen stationiert haben. Darf man dabei auch nicht vergessen.
Und jetzt sind sie dichter dran.
Was?
Jetzt sind sie gerade viel dichter dran. Sie rücken dichter ran mit der Ukraine und mit der Krim, die sie auch gern gehabt hätten.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, man darf jetzt auch Russland nicht glorifizieren. Im Endeffekt sind sowohl Russland auch als auch die USA, wahrscheinlich auch China, sind halt die Big Player und verhalten sich so. Das ist das richtige Problem.
Ja, aber wenn ich da ganz kurz einwerfen darf, Bernd, was aber in der Außenpolitik so und in der Verteidigungspolitik so ein Unterschied ist, dass China darauf besteht, dass sich niemand in deren interne Politik einmischt und die das auch bei anderen so machen. Sie verbitten sich, dass irgendjemand das beurteilt, was sie in Tibet machen, und deswegen beziehen sie auch nicht Stellung zur Krim.
Das ist chinesische
Außenpolitik.
Das macht Russland so, das macht Amerika auch so. Bei Amerika hätte sich auch niemand einmischen dürfen, wenn es um den Irakkrieg ginge. Da der Vorwand mit dem 11. September, wie viele andere Sachen auch. Ich sag nur Afghanistan.
Aber in der Selbstwahrnehmung nimmt die USA nehmen sich ja als Land wahr, was sich, warum auch immer, das Recht herausnimmt, in verschiedenen Teilen der Welt einzugreifen, zu regulieren, Einfluss auszuüben und so auch mit kriegischen Mitteln so und also auch in die Integrität von Staaten einzugreifen. Und das macht China laut Satzung, wie immer will man das nennen, laut Postulat nicht. Die Nicht-Einmischungspolitik, die chinesische.
Sie machen es cleverer, sie kaufen sich ein. Das ist richtig, da haben sie gut gelernt. Das ist korrekt. Ja, also China macht sicherlich, China macht auch eine sehr aggressive Expansionspolitik, denke ich. Allerdings nicht mit kriegerischen Mitteln. Sie machen das wirtschaftlich. Wenn man das sieht, gerade in Afrika, da sind China momentan sehr aktiv. Und macht da diverse Wirtschaftsprojekte, was auch im Prinzip relativ logisch ist. Das ist die Fortführung. Sie binden sozusagen ihre Interessen dadurch, dass sie dann das Land und die Infrastruktur dorthin stellen und sagen, ja,
was wollt ihr? Ihr habt das für uns gekauft, jetzt macht mal, was ihr wollen. Und das ist im Endeffekt nachher wahrscheinlich auch das, was übrig bleiben wird, wenn die NATO und und Russland sich sozusagen gegenseitig auf den Keks gehen, dann wird China am Ende als lachender Dritter dastehen.
Lass uns noch mal einmal kurz bei diesem Szenario bleiben, wo ihr beide ja und vor allen Dingen du, Tom, gesagt hast, das ist was dir ein bisschen Sorge macht, dass eine Ost-West-Konfrontation offensichtlich auch wieder schärfer wird, dass man langsam anfängt, das ernst zu nehmen, oder? Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber wir sind aufgewachsen, seit dem Mauerfall, das ist befriedet. Also es gibt jetzt andere Probleme in der Welt, aber nicht mehr dieses. Und auf einmal wird diese Blockbildung, dieses Gegeneinandersein von Ost und West tatsächlich wieder ein Problem. Könnt ihr euch wirklich ein Szenario vorstellen, in dem wir am Rande von so einem Ost-West-Krieg leben oder eine dauerhafte Auseinandersetzung da erleben? Was meinst du,
Bernd? Ja, wir stehen nach... Also meiner Meinung nach nicht. Nein. Ich glaube, dass das Bild, das versucht wird, in den Medien zu transportieren, durchaus schon darauf hinläuft, dass wir doch mal bitte sehr alle sozusagen einen Block bilden sollten gegen dann Russland zum Beispiel oder gegen die bösen Terroristen, wie auch immer. Aber ich habe doch durchaus die Hoffnung, dass die meisten Leute das überhaupt nicht interessiert und dass sie auch sehr, sehr unwillig sind, damit zu machen. Da gab es vor kurzem eine schöne Statistik, welches Volk wäre bereit, für sein Land in den Krieg zu ziehen. Und da muss ich sagen, da bin ich echt stolz drauf. Wir sind fast ganz hinten. Mhm. Also unsere Bevölkerung ist glücklicherweise nicht wirklich davon zu überzeugen, dass es jetzt wert wäre, für irgendwas in den Krieg zu ziehen.
Okay. Würde mich jetzt genauer interessieren, wie das formuliert war. Also für sein Land oder aber für die persönliche Freiheit oder sich zu verteidigen oder irgendein anderes Land zu annektieren, weil da jemand wohnt, der Bomben baut?
Das ist echt schwierig. Ich muss mal gucken, ob ich das hier nochmal schnell finde. Mhm. Das hatte Fefe verblockt.
Guck doch mal, Bernd.
Das war jedenfalls eine Umfrage von irgendeinem amerikanischen Think Tank. Okay. Whatever. Ich such mal.
Wundert mich nicht.
Tom, was meinst du? Findest du, also sind das so geostrategische Spielchen, die man jetzt hier mal im Kopf abziehen kann? Und am Ende, könnte man ja auch sagen, am Ende wissen auch beide Parteien, dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens ist immer noch so groß. Niemand würde so weit gehen und ernsthaft eine offene Konfrontation riskieren. Aber selbst die Gefahr, dass sie wiederkommen könnte, hat ja auch schon einen Einfluss auf die Welt.
Was denkst du? Ich glaube, dass diese Abschreckung momentan das Einzige ist, was es verhindert. Also weil die Amerikaner, wie auch wir, sollten eigentlich abgeschreckt genug sein. Einfach von dem Potenzial, was eben doch die Russen und Putin haben. Und ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob die Amerikaner, die das Ganze ja so forcieren, gerade für meine Begriffe forcieren, auch in der europäischen Politik und innerhalb der NATO, ob die da so eine Angst vor haben, weil sie sich sehr weit weg fühlen vielleicht vom Ganzen und wir da viel dichter dran sind und stärker betroffen sein werden. Und es erinnert mich so an die Vergangenheit, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man die Geschichte so ein bisschen kennt und übrigens auch, wo eben das Thema Terror angesprochen wurde, woher denn das auch viel oftmals kommt und wenn man da mal recherchiert, Al-Qaida, ISIS und so weiter, von wem finanziert, wie, gegen wen gestellt, also da es hat eben sehr wenig oft mit den Russen zu tun und genauso wenig wie die Destabilisierung der arabischen Welt, Libyen, Syrien, Irak, welche Länder wir auch nehmen wollen. Da kann ich mich nicht erinnern, dass sich da irgendwie Russland, Putin, sonst irgendwer irgendwie eingemischt hätten und irgendwie dort die Hände drin hatten. In den letzten Jahren, wenn ich mir das so angucke, läuft das alles in eine andere Richtung.
Naja, jetzt, also erstmal glaube ich schon, dass auch Russland dazu eine relativ klare Politik hat, wird vielleicht nicht so sichtbar wie die anderen Länder und da muss man sagen, dass die russische Einflusssphäre womöglich auch woanders liegt, in anderen Teilen der Welt, wo die sich dann eher deutlich machen.
Wo?
So, naja, alles, was so ehemalige Sowjetrepubliken sind zum Beispiel.
Naja, aber das sind ja, wie gesagt, ehemalige Sowjetrepubliken und natürlich haben sie da auch versucht irgendwie damals jetzt kann man über die Mittel diskutieren, das war natürlich auch nicht immer richtig, das zusammenzuhalten, eben um auch diese Vormachtstellung der Großmacht nicht zu verlieren, die sie ja auch brauchen, eben als Abschreckung, ich rede da jetzt von der augenblicklichen Situation und da muss ich ehrlich sagen, halten sich die Russen sehr zurück. Außer wenn wir jetzt mal von dieser Krim reden, jetzt kann man darüber diskutieren, wie politisch und geografisch und wirtschaftlich, wie auch immer, diese Ecke, die ja eigentlich in der Größe Russlands unentscheidend ist, interessant ist, warum man diesen Schritt gemacht hat. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, für meine Begriffe eben, um zu verhindern, dass das Einflussgebiet der NATO eben noch größer wird und direkt vor die russischen Grenzen rückt. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber weil ich sage es nochmal, anderes Beispiel Kuba, hätte Russland sich ähnlich in Kuba verhalten oder in Südamerika, Venezuela, wie auch immer, viele Staaten, die jetzt gerade sich auch gegen Amerika richten, da hätte ich mal sehen wollen, wie die Politik Amerikas reagiert hätte. In dem Augenblick.
Ja, aber also nochmal dazu, selbst wenn das Motiv Russlands war und selbst wenn du sagst, du hast da auch Verständnis für, dass die zu quasi kriegerischen Methoden greifen, um den Einfluss der NATO zurückzugreifen, selbst dann, also ich setze mal so den Fall, dass es nachvollziehbar ist, womöglich eine nachvollziehbare politische Reaktion, dann ist, wenn man sich jetzt Russlands Stellung in der Welt anschaut, die russische Ökonomie anschaut, das Standing anschaut, war das eine ziemlich schlechte Politik für Russland und das russische Volk, denn das Volk leidet eher darunter. Also es hat kein...
Facebook und Wirtschaftsseiten stimmt das nicht.
Aber das Bruttoinlandsprodukt schrumpft in Russland, die Arbeitslosenzahl steigt, die Verbündeten werden auch nicht gerade mehr in der Welt. So, also weiß ich nicht, was hat jetzt der gemeine Russe davon, dass Putin so eine Politik macht?
Was sagt Dan dazu, würde mich interessieren,
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Russen so hart trifft. Ich denke eher, dass es wirklich die Länder trifft, die nach Russland exportieren. Russland kann dann zwar nichts mehr importieren, das ist klar, aber ich denke doch, dass Russland momentan auch mehr importiert als exportiert und daher trifft das die Exporteure, also uns dann mehr. Was übrigens nicht für alle gilt. Wir haben jetzt zwar Russland-Sanktionen, aber BP hat jetzt trotzdem gerade 20% von einem russischen Ölfeld gekauft, also für einige gelten Sanktionen offensichtlich nicht. Passiert. Ich habe übrigens die Statistik gefunden.
Okay, also, dann sag uns die noch, Bernd, und dann sage ich euch Tschüss.
Ich hab leider nicht gefunden, von wem die ist, aber es war sozusagen so, dass die Frage war, would you be willing to fight for your country? Also würdest du für dein Land kämpfen? Und ganz oben sind so Länder wie Marokko 94%, Pakistan 89%, Vietnam 89%. Und ganz unten sind dann Länder wie Deutschland 18%, Niederlande 15%, Japan 11%. Also so viele Leute würden dann dafür kämpfen. Übrigens auch die US of A sind auch, glaube ich, nur bei 44%. Also selbst da würden weniger als die Hälfte dann für ihr Land noch kämpfen.
Sofort Borat vor Augen, wie er in seinem komischen Badeanzug da durch die USA eiert, wenn du US of A sagst.
Genau.
Okay, vielen Dank, ihr beiden, für dieses Gespräch. Gedankenanregung. Kann nicht schaden. Tschüss.
Ja, tschüss.
7:57.
Fritz. Hendrik Schröder.
Konzept dieser Sendung ist ganz einfach. Ab und zu gibt es hier sowas am Montagabend. Da gibt es eine offene, aktuelle politische Runde. Das heißt, ich lade euch ein zu den aktuellen politischen Themen, die euer Leben so in letzter Zeit, ich will nicht sagen bestimmt haben, aber die euch interessiert haben, die womöglich euer geistiges Leben beschäftigt haben, euer politisch denkendes Leben eingenommen haben. Zu diesen Themen lade ich euch ein, anzurufen, euren Ärger kundzutun, eure Fragen kundzutun, meine Diskussion anzuregen, ein bisschen was zu erzählen von dem, was ihr so gehört, gelesen, gedacht habt. Und ja, auch von den Themen, die womöglich auf kleinerer Bühne spielten, die aber für euch eben wichtig waren und relevant waren an politischen, an gesellschaftlichen Themen. Die Nummer dazu ist die 0331 70 97 110. Also, worüber reden wir? Wir haben jetzt schon über Griechenland geredet. In dieser Sendung, ganz am Anfang, haben wir über Kuckuckskinder und Kuckucksväter geredet und sowas, so ein bisschen von dem aktuellen Anspruch abwich, weil es doch ein latent und immer aktuelles Thema ist. Aber nun gut, kann ja auch mal sein. Also, welche Themen wollt ihr gerne besprechen? Also, ihr müsst da jetzt nicht Experten sein und Vortrag halten, versteht mich nicht falsch so. Ich möchte einfach wissen, was euch beim Nachrichtenschauen, beim Talkshows schauen, beim Zeitunglesen, bei der Diskussion, beim Gespräch mit Freunden, was euch umgetrieben hat, was ihr aktuell wichtig findet. Wir haben über die Griechenland-Krise geredet schon, sind dazu dann zu einer wohlmöglich neuen Ost-West-Konfrontation gekommen. Nach wie vor würde ich ja gerne über diese Demo am Sonntag reden, bei der symbolisch Gräber ausgehoben wurden. Vielleicht wart ihr dabei, vielleicht habt ihr es auch nur gelesen, findet es unmöglich, was eure Meinung dazu ist. Über die Queen können wir noch reden und den anstehenden Besuch und eigentlich über alles Mögliche mehr, über das, was ihr wollt. 0331 70 97 110, eure Nummer. Ruft mich an.
Ich verlass da.
The Incredible Herrengedeck nennt sich diese Combo aus Berlin. Ihre Spezialität ist es, sich ein jeweiliges Genre zu schnappen, in diesem Fall so ein Reggae-Zeug, und darauf ihre ganz eigenen Songs zu machen. Also die können auch Jazz und Punk und Metal, und das ist dann immer ungefähr so und im besten Fall ziemlich witzig. The Incredible Herrengedeck aus Berlin gehört im Blue Moon auf Fritz, wo jetzt Daniel, oh nein, oh Martin, jetzt habe ich den Daniel aufgelegt. Martin, hör mir mal zu, mein lieber Redakteur. Martin, ich hab bei Daniel aufgelegt aus Versehen. Ich habe den falschen, also zu blöd, um den richtigen Knopf zu drücken. Eigentlich ein Kündigungsgrund. Dietmar, guten Abend.
Abend.
Dietmar, mit deinen 72 Jahren, warst du am Wochenende bei der Demo, ja, vor dem Reichstag, oder habe ich es falsch verstanden?
Ja, verstanden, ja. Also ich finde das illusorisch, was da passiert ist. Und zwar, man spricht von 10.000 Euro Schaden. 100 Leute hat man verhaftet, ja?
So Hallo? Ungefähr, ich weiß gar nicht, ich dachte, ja, ich gucke gerade mal nach, aber ich hatte auch so 90 Festnahmen und 91 Festnahmen und 14.000 Euro Schaden auf der Wiese oder so.
Und wie passiert sowas eigentlich? Das müssen doch hektografierte Haftbefehle sein.
Was müssen das? Ich verstehe dich schlecht.
Hektografierte Haftbefehle, denn ein Richter kann ja nicht 100 Haftbefehle innerhalb von einer Stunde ausschreiben. Es müssen also der Aufwand, jeder Verhaftete kostet 111 Euro. Das müssen 110 Polizeiautos gewesen sein. Es muss das und das und das. Und der Aufwand für diesen Minderschaden ist doch illusorisch.
Naja, aber wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt egal wie man diese Demo bewertet und die Aktivisten, die dort waren, muss sich ein Rechtsstaat das schon leisten können, weil sonst könnte man ja bei jeder Demo sagen, egal wer da demonstriert und für oder gegen was, da brauchen, müssen wir ja gar nicht mehr hingucken, kann eh jeder machen, was er will.
Also, das ist ja kein Rechtsstaat, wenn von vornherein schon 50 Staatsanwälte darauf warten, dass sie einen verhaften können.
Aber...
Ja, wie soll das denn passieren? Jetzt müssen doch...
Wieso? Aber eine Festnahme ist doch, wenn die Polizei, also wenn ich jetzt einen Mülleimer anzünde und dann kommt die Polizei und dann nimmt die mich mit, dann ist das ja eine Festnahme. Da war es ja von einem Haftrichter, ist da noch keine Rede an der Stelle. Oder bin ich jetzt juristisch so unbeleckt, dass ich das nicht verstehe?
Wenn sie inhaftiert werden, müssen Haftbefehle ausgeschrieben werden.
Nee, es geht ja um Festnahmen. Also kann ja sein, dass die Personalien aufgenommen werden und dann wird das kurz protokolliert und dann lassen die wieder laufen. Dann ist ja noch kein Haftrichter im Spiel.
Ja, aber es ist doch so, der Aufwand von den ganzen Polizisten im Verhältnis zum Schaden von 10.000 ist doch illusorisch. Man soll auch da mal darüber etwas sagen, dass es also Quatsch ist. Man kann doch, es war doch eine friedfertige Demonstration.
Naja.
Und wenn dem so weiter...
Nee, war keine friedfertige Demonstration. Die Leute haben ja die Reichstagswiese gestürmt, obwohl die gesperrt war. Also man kann sagen, das war politisch gerechtfertigt oder in Ordnung. Da bin ich durchaus bereit, darüber nachzudenken. Aber also friedfertig wäre etwas anderes.
Also besser wäre es, als schon mal die Polizisten schießen.
Ja.
Also ich verstehe diesen Aufwand und dieses Geschrei nicht, weil die Verhältnisse nicht stimmen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich bin Bauingenieur und kann rechnen.
Ja.
Und wenn ich rechne, ich sage 100 mal 100 ist 10.000, der Schaden pro Person, der festgenommen ist 100, dann, verstehen Sie, dann ist diese Festnahme steht nicht in Relation zu dem, was passiert ist.
Ja.
Man macht dann einen Porsche-Unfall, sind 20.000 Euro.
Ja, sicher. Aber das heißt also, worüber du dich, wir sind ja bei, per Du bei Fritz, wenn es genannt ist. Also, das heißt, worüber du dich beschwerst, ist, dass das jetzt lamentiert wird, weil dass dieser Schaden so entsteht und dass auch ein Polizeieinsatz Geld kostet. Das ist ja nun mal so. In Berlin gibt es zig Demonstrationen jeden Tag. Da ist immer Polizei, mal mehr, mal weniger. Das kostet eben Geld. So ist das in der Demokratie.
Aber immer so aufgebaut, als dass die, sagen wir mal, gegen etwas sind, was meines Erachtens sogar legitim ist, durch andere so provoziert wird, dass die Festnahmen rechtens sind.
Ah ja, okay.
Und über andere Sachen wird nicht gesprochen, das meine ich.
Ja.
Das will ich nur angreifen.
Schwer zu sagen, wenn man nicht dabei war, ob die Festnahmen im Einzelfall gestattet oder legitimiert waren und berechtigt waren oder nicht.
Festnahmen passieren unter ganz komischen Umständen, ja. Das Einschreiten von Polizei, ich weiß nicht, ob das schon mal erlebt haben, wie das funktioniert.
Das kommt ganz auf die Demonstration an und auf das Zeitalter, in dem man sich gerade bewegt.
Das glaube ich nicht. Das hat immer was mit körperlicher Gewalt zu tun. Oder glauben Sie das nicht? Oder meinen die Polizisten, dass einfach hier, gib mal deine Hände, ich mach dir mal eine Festung drum.
Weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die lassen sich einfach festnehmen und es gibt Leute, die wehren sich. Also worauf willst du hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass auch angeprangert wird oder ist, dass man darüber diskutiert wird, dass also diese Unerheblichkeit der Möglichkeiten derer, dass gar nichts passiert ist, das aufgebaut wird.
Ja.
Das meine ich, sonst gar nicht.
Was soll der Rechtsstaat denn machen, wenn die stürmen die Reichstagswiese, die ist abgesperrt, weil, ich weiß nicht, wegen Umweltschutzmaßnahmen, neuer Rasen oder irgendwas, okay. Bauzaun, lass mich kurz ausreden, Bauzaun wird irgendwie...
Der Rasen ist neu installiert worden.
Der Bauzaun wird also abgebaut oder umgerannt oder so, kann man auch sagen, naja, drauf gepfiffen, das ist jetzt irgendwie zu vernachlässigen. Gut, dann wird er mit Spaten, wird dann also in diesen Rasen was reingekommen, das ist dann Sachbeschädigung. Und also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das womöglich auch einen ernsthaften Hintergrund hat und man vielleicht auch Sympathie für diese Demonstration haben kann. Aber soll die Polizei, wie soll die Polizei entscheiden? Soll die nach Sympathie entscheiden und danach, wie gerechtfertigt sie das findet? Weil de facto ist es eine Sachbeschädigung, da muss ja dann geahndet werden.
Das ist richtig, nur es können doch gesagt werden, lassen, das ist passiert. 100 Leute sind festgenommen worden, es steht im Widerspruch zur Sache. Der Rasen ist geschützt worden, weil die Königin morgen darüber schreiben muss.
Ach so, dafür war das, ja?
Ja, das verstehe ich.
Ja, okay, ja. Also das kann man falsch finden, aber dein Vorwurf geht ja auch an die Polizei. Und ich frage, was hätte die jetzt machen sollen an der Stelle?
Geht halt quasi auch an die Polizei, dass sie also mit brachialer Gewalt 90 Leute festnehmen, die einen Schaden verursacht haben, dann können sie in Berlin jeden Tag 500 festnehmen oder Tausende. Dann haben wir demnächst die ganzen Gefängnisse vor.
Ja. Mit dieser Gewaltfrage bei der Demonstration, ich habe heute noch einen Reporterkollegen angerufen, der vor Ort war, weil ich es von ihm auch mal wissen wollte, weil ich in den sozialen Netzwerken von einigen Leuten gelesen habe, die wirklich von unverhältnismäßiger, willkürlicher Gewalt geredet haben und in den meisten offiziellen Berichten kam das gar nicht vor und ich habe also den Kollegen gefragt, habe gesagt, hast du das gesehen und so, und er hat es jetzt, er konnte es auch nicht beobachten, dass es dort eine wahllose, eine willkürliche, eine zügellose Gewalt gegeben hätte. Also das würde er jetzt auch nicht unterschreiben, neutralen Auges. Keine Ahnung, ich war nicht da, sonst könnte ich dir meine Meinung dazu sagen.
Okay, ja, ich wollte nur das mal kurz meinen Gedanken freien Lauf lassen, wie ich darüber nachdenke. Ich war früher Studentenführer, ich weiß, wie man andere Dinge besser macht, aber dass sowas jetzt auch noch da hoch angeprangert wird und in allen Zeiten, wenn man ersten Seite steht, das ist doch ein Fauxpas, der sich gar nicht lohnt, erwähnt zu sein.
Aber du musst dir natürlich auch die Zeitungen angucken, die das auf Seite 1 hiefen und mit welchem Tenor. Und das hat ja nichts mit Journalismus oder Berichterstattung zu tun. Das ist natürlich eine politische Kampagne.
Mich hat es jetzt mal gefreut, deine Stimme gehört zu haben, wie du dazu stehst. Deshalb werde ich jetzt immer weiter noch Fritz hören, ja?
Aber Dietmar, lass uns doch mal kurz bei dieser Demo an sich bleiben. Also wenn du mich da nach meiner Meinung fragen würdest, ich habe mir da jetzt auch die ganze letzte Woche Gedanken drüber gemacht, finde ich dieses Konzept von dieser Künstlergruppe, die das machen mit diesen Leichen und angeblich und dann werden die beerdigt und man weiß nicht genau und wir bringen die Toten bis vor den Reichstag. Wie findet man das? Ich dachte am Ende, wenn das eine Aktion ist, die auf dieses wirklich große, große Thema ein Augenmerk richtet und Leute dafür sensibilisiert, dann heiligt da der Zweck die Mittel, wäre meine persönliche Meinung dazu. dazu.
Selbstverständlich. Ich bin Beuys-Schüler. Ich bin als Erster da gewesen in Düsseldorf. Wir haben Bäume gefegt. Beuys hat Besen verteilt. Wir fegen Bäume und da wollten die in Grafenberg das Tennisfeld, wollten sie Bäume fällen. Da hat der Beuys gesagt, wir fegen den Wald und wenn ihr kommt, die Bäume fällen, sitzen wir drauf, die Bäume stehen noch heute. Und alle Tennisspieler der Welt sagen, der schönste Tennisplatz der Welt gibt es in Düsseldorf. Das war eine lustige Aktion.
Ja, Beuys war ja auch Düsseldorfer, ne? Oder hat in Düsseldorf gelehrt, oder?
Ja, ich habe in Düsseldorf gelehrt. Ich habe auch studiert in der Kunstakademie. Grass übrigens auch.
Ah ja, siehst du.
Bücker, Beuys, dann mehrere Leute, wie Charles Wild und so weiter. Schadow war in Düsseldorf der Chef der Kunstakademie. Also da kommt schon was her. Und mein geistiger Hintergrund ist, dass ich freiheitlich liebender Mensch bin. Und jetzt wohne ich seit 15 Jahren in Berlin und bilde mir ein, es sei die toleranteste Stadt, die ich kennengelernt habe.
Dietmar, vielen Dank für den Anruf.
Danke. Ich rufe immer wieder an, wenn ich darf, ja?
Ja, darfst du.
Das hat dir nicht gefallen, was ich gesagt habe?
Ob mir das gefallen hat? Och, darum geht es ja nicht, ob mir das gefällt. Ich freue mich ja, wenn ihr anruft und eine Meinung habt. Haben ja nicht mehr viele heutzutage.
Der Nutzungseffekt ist in diesem Scheiß null.
Ja.
Den überzeugten Menschen, es war eine prophylaktische, symbolische Beerdigung.
Ja.
Und man wollte aufrufen und sagen, schaut mal, was hier passiert. Und einfach da, wo die Leute hinschauen.
Ich bin gespannt, wie die anderen Fritz-Hörenden das sehen und wie sie das beobachtet haben, sei es über die Medien oder in echt. Schönen Dank dir, Dietmar, und einen schönen Abend.
Tschö. Danke.
0331 70 97 110, unsere Blue Moon-Nummer. Ich lade euch ein, sie zu wählen und mit mir und anderen zu reden über aktuelle politische Themen. Seit 22 Uhr machen wir das schon und bis Mitternacht machen wir das auch weiter. Daniel?
Ja.
Aus Marienwerder ist dran, wo wir gerade bei dieser Demo sind, obwohl du eigentlich zu dem Thema angerufen hast, was wir davor hatten. Aber
richtig.
Ich vermute mal, du hast es auch zumindest ein bisschen über die Medien oder so verfolgt.
Ich habe es heute in den Medien gelesen, genau.
Was hältst du da? Hast du gedacht, ja, Mensch, das ist ein Thema, da müssen wir uns mehr drum kümmern, die kommen mit einer krassen Aktion, richtig so, oder fandst du es total Banane?
Weder noch. Also ich sag mal so, ich fand die Aktion, oder ich finde prinzipiell, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen. Die Art und Weise, wäre nicht meine gewesen.
Also du wärst bei so einer Demo jetzt nicht mitgelaufen, die symbolisch Gräber ausheben wollen vom
Definitiv
Meister.
Nicht.
Ja. Ich habe dann überlegt, dass ja die Argumentation von denen könnte ich jetzt teilen, muss ich sagen. Also wenn man überlegt, dass sie sagen, ja, da sterben die ganze Zeit Menschen an unseren EU-Außengrenzen, was irgendwie auch unser Gebilde ist, in dem wir leben.
Ja.
Und indem wir Steuern zahlen und irgendwie auch Staatsbürger sind und EU-Bürger, die auch einen gewissen Einfluss haben können, wenn sie möchten. Und da sterben Menschen, weil das eine Politik gemacht wird, mit der wir vielleicht nicht einverstanden sind. Und dann machen wir diese Politik sichtbar sozusagen, weil die Toten, da sehen wir ja nicht. Wir sehen im Fernsehen, schalten wir um, weil es egal, vergessen so. Aber wenn die durch unsere Stadt marschieren mit Särgen und da sind die Toten drin, dann kann man eigentlich fast nicht mehr weggucken. Dann muss man sich damit beschäftigen, wieso sind die tot und was machen die hier?
Aber ich glaube, das kommt bei der Masse der Bevölkerung kommt das nicht an. Also ich sag mal, wenn man den gewissen künstlerischen Feinsinn hat und vielleicht auch eine gewisse politische Bildung, dann mag man so einen Protest verstehen. Aber ich glaube doch, die Masse der Bevölkerung sieht sowas eher sehr suspekt oder kritisch. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit so einer Aktion die breite Masse ansprechen kann.
Ah, okay.
Weil es ist schon was sehr Spezielles, wo, glaube ich, viele sagen würden, das ist zu provokativ oder es ist einfach nicht dem Mainstream entsprechend.
Ja, nein, ich habe mit Leuten am Wochenende drüber gesprochen, die sagten so in meinem Bekanntenkreis, sagten viele, also das sei pietätlos, man würde die Todruhe dadurch stören. Man kann nicht
das
diese...
Kommt hinzu, also wenn wirklich das der Fall gewesen wäre, dass dann sag ich mal, Tote da durch die Stadt getragen wären und die dann da auch beerdigt wären, dann hätte ich das schon als pietätlos empfunden, weil das macht man einfach nicht.
Naja, die wirklich dazu beerdigen vom Bundeskanzleramt, das wäre wahrscheinlich dann auch nicht geglückt. Aber Ich weiß nicht, ich fand das eh so, haben die sich das ausgedacht, auch diese ganze Geschichte, die haben die exhumiert in Griechenland, in Italien, wo die unwürdig begraben wurden, jetzt bringen sie sie nach Deutschland mit Einverständnis der Angehörigen und das hat aber auch alles seine Richtigkeit behördlich, kaum vorstellbar dann, oder? Dass man mal eben so da Leichen...
Ja, das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar und auch nicht greifbar.
Okay, also für dich eher eine elitäre Aktion, ja, von Politaktivisten, die womöglich ihresgleichen anspricht, aber genau. Lieschen Müller nicht.
Genau.
Ja.
Elitäre Aktion, das trifft auf den Punkt.
Okay. Daniel, du wolltest eigentlich auch noch ein bisschen reden über die NATO, über eine mögliche neue Ost-West-Konfrontation.
Ja, ich war im Auto gewesen und hatte vorhin dieses Stichwort mit dieser PEW-Studie gehört. Ich hatte mich mit der auch in den letzten Tagen mal ein bisschen auseinandergesetzt.
Okay. Darf ich dir ganz kurz unterbrechen, weil wir ganz kurz vor den Nachrichten sind. Ich würde dich bitten, lass den Martin noch kurz seine Nachrichten abfeuern und dann quatschen wir weiter miteinander. Geht?
Gut.
Geht?
Ja, super. Dann.
Okay, also Daniel und ich gleich reden wir weiter über eine Studie, die es gab zu NATO und Co. Militärmanövern. Und wenn ihr Lust habt, euch einzubringen und auch mitzureden, dann könnt ihr das nach dem Info gerne wieder tun.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Aktuelle politische Runde heute im Blue Moon mit Hendrik Schröder und mit Daniel aus Marienwerder, der nochmal zu uns kommt, nachdem wir vorhin über die Demo, die Toten bekommen oder wie genau das hieß, geredet haben am Sonntag gestern vom Bundeskanzleramt. Reden wir jetzt nochmal über eine Studie. Daniel, wie heißt die PW-Studie?
Das ist von einem Institut, das ist PEW-Institut, das ist ein amerikanisches, im Endeffekt ein amerikanisches Umfrageinstitut, wie bei uns Forsa oder in DIMAP oder was es da alles gibt.
Okay, und das ist die Studie, die vorhin in der Sendung auch schon mal anklang, wo es die Frage war, would you go to war to defend your country oder so ähnlich? Oder was?
Na, die Frage war, würdest du oder beziehungsweise wie stehen Sie im Bündnisfall dazu, dass Ihr Land einem NATO-Bündnispartner zur Hilfe kommt und...
Ach so, das ist ja nun wirklich eine andere Fragestellung, als würden Sie für Ihr Land in den Krieg ziehen.
Nee, es ging um den Bündnisfall und dem Zuhilfekommen eines NATO-Partners, also das heißt Verpflichtung, die Erfüllung der Verpflichtung des Bündnisfalles.
Mhm. Wo hast denn du gelesen von der Studie? Wo findet man das?
War in der Zeit, ich hatte es erst in englischen Medien gelesen gehabt und weil darüber diskutiert worden war, weil die Rolle Deutschlands da doch sehr, also für mich schon beschämend ausgefallen ist.
Beschämt. Also, und das war das, wo dann die in Deutschland nur was, 16% der Bevölkerung oder so sagten?
Na, so wenig waren es nicht. Es waren knappe 40%, die, sag ich mal, im Bündnisfall dann für einen anderen NATO-Staat eben eingestanden hätten oder beziehungsweise das befürwortet hätten, dass deutsche Truppen dann in einem Bündnisfall einem anderen NATO-Staat zu Hilfe kommen. Wobei man da noch unterscheiden muss, in Westdeutschland waren es knapp über 50% und in den neuen Bundesländern war es dann doch deutlich weniger. Also ich meine etwas unter 30% sogar, die, sag ich mal, dieses zu Hilfe kommen im Bündnisfall befürwortet hätten.
Jetzt lese ich aber... mein Lieblingsredakteur Martin hat mir gerade eine Lieblingsredakteur kriege ich gleich wieder was auszugeben nachher. Hat mir gerade diese Studie mal geschickt oder einen Link dazu, so wie die Wirtschaftswoche das aufbereitet hat. Die schreiben, so gaben nur 4 von 10 Deutschen an, militärische Unterstützung zu befürworten, sollte ein benachbartes NATO-Land mit Russland in einen militärischen Konflikt geraten. Was ja auch nochmal eine sehr spezielle Frage ist und nicht allgemein würden sie im Bündnisfall einer Konfrontation zustimmen, oder?
Also gut, ja, das stimmt, da hast du recht.
Da kann natürlich dann schon auch die aktuelle politische Haltung reinspielen, die viele haben, die nicht ganz verstehen, wieso dieser Konflikt mit Russland womöglich noch weiter verschärft wird als nötig. Du eben ja auch durch das Verhalten der NATO.
Ja, das ist richtig. Also ich sag mal, ich sehe sowohl das Verhalten der USA als auch Europas, der Europäischen Union durchaus sehr bedenklich, kritisch entgegen. Weil ich nicht verstehen kann, warum dieser Konflikt weiter eskaliert und verschärft wird. Das Das ist halt zum einen durch NATO-Manöver. Also ich bin öfters in Polen, habe gute Kontakte nach Polen. Ich habe jetzt auch dieses Manöver, was jetzt letzte Woche in Sagan in Westpolen stattgefunden hat, mitbekommen. Ich kann halt dieses Säbelrasseln, diese Konfrontation und diese Ausweitung der Konfrontation, auch die Stationierung von US-Truppen in Polen und in den baltischen Staaten nicht so ganz nachvollziehen. Aus politischer Sicht, aus militärischer Sicht mag es sinnvoll sein. Mhm. Was ich aber, sag ich mal, in dem Fall, oder sagen wir mal, was mich so ein bisschen in Anführungszeichen beschämt hat, ist einfach zu sagen, dass ich eine Pauschalverurteilung der NATO durchführe, weil wäre die NATO nicht gewesen oder wären damals die Westalliierten nicht gewesen, hätte sich Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so freiheitlich demokratisch entwickeln können. Denn ich denke mal, dass hätte es keinen starken westlichen Block gegeben, damals die damalige Sowjetunion mit Sicherheit weitere Gebietsansprüche geltend gemacht hätte und eben eine demokratische Entwicklung in Europa, wie sie stattgefunden hatte, so nicht hätte stattfinden können.
Ja, klar. Also ist am Ende Spekulation. Man könnte auch sagen, wären nicht diese Militärbündnisse so in den Mittelpunkt gerückt, dann hätte man vielleicht auf anderen Ebenen auch frühe Fortschritte erreichen können. Also da ist, glaube ich, die sowohl NATO als auch Warschauer Pakt gleichzeitig übel wie Lösung.
Ja gut, wir haben eine gegenseitige, also beziehungsweise durch die gegenseitige Abschreckung eben eine gewisse Stabilität garantiert.
Genau, aber die ist halt, ohne dass man von vornherein auch militaristisch gedacht hätte, auf beiden Seiten gar nicht bedarft hätte.
Naja, doch, weil es ist ja in dem Sinne, also ich sag mal, dieses ganze Nachkriegseuropa war ja aufgebaut aus einem militärischen Konflikt und im Endeffekt standen sich zwei Parteien, die, sagen wir mal, bis zu einem Punkt den gleichen Gegner bekämpft haben, aber standen sich dann hochgerüstet gegenüber und hatten schon vorher deutlich unterschiedliche Auffassungen gehabt von der politischen Ausrichtung Europas.
Mhm. Aber also ich finde es interessant, dass du sagst, du empfindest es wirklich als beschämend und dass man auch die historischen Verdienste, die dieses Militärbündnis womöglich hat und auch das, wie wir davon profitiert haben, heutzutage nicht mehr schätzt, dass du das beschämend findest. Weil, also
naja,
es wäre vielleicht nachvollziehbar, dass man hierzulande davon ausgeht, die NATO ist sowieso von den USA dominiert und was die USA für eine Außen- und Sicherheitspolitik fährt, damit ist man hierzulande immer weniger einverstanden. So einfach könnte es sein.
Das ist richtig. Das sehe ich genauso. Für mich ist es einfach beschämend, weil ich jetzt eben auch viele Kontakte in Polen habe und in Polen man das Ganze doch anders sieht und eben dann auch mich dann eben fragt, wie kann es denn sein, dass ihr als Deutsche, die ihr im Endeffekt unheimlich von der NATO und von dem Westbündnis profitiert habt und das, was ihr eben als Staat seid und habt, und dafür eben sowohl die Amerikaner als auch die NATO die Basis gelegt haben, dass sich Deutschland friedlich politisch entwickeln konnte, dass ihr das eben jetzt so ablehnt und verachtet. Wie gesagt, also es ist halt nicht meine hundertprozentige, also ich teile diese Meinung nicht hundertprozentig, weil ich sowohl die NATO als auch das Verhalten der USA und auch Europas gegenüber Russland kritisch sehe. Aber es ist eben für mich doch die Frage, dass man das so pauschal eben sagt, ich würde im Bündnisfalle meinem Partner nicht zu Hilfe kommen.
Das ist halt, verstehe. Und was sagt man denn, also in Polen ist die Zustimmung zur NATO und die Verbundenheit mit der NATO, wenn auch relativ neu, groß?
Doch schon, ja. Also gerade die Zustimmung zu Amerika, was einfach, glaube ich, da auch historisch gewachsen ist, weil Polen immer schon eine große Affinität zu Amerika hatte. Und eben auch die Zustimmung zur NATO und eben auch, sag ich mal, dieser Gedanke, dass eben man jetzt als polnischer Nationalstaat Teil Europas ist, aber eben auch Teil dieses Militärbündnisses, was einem Stärke verleiht. Und eben doch gewissen Schutz, weil eben doch, sag ich mal, in der polnischen Mentalität eben diese Problematik mit Russland doch schon sehr verankert ist.
Die schreiben Also Wirtschaftswoche sagt über diese Studie, eine ähnliche Haltung spiegelt sich auch in eine ähnliche Haltung, doch zweimal Haltung ist ja ein schlechter Stil. Eine ähnliche Haltung spiegelt sich auch in Deutschlands Haltung zur NATO im Allgemeinen wider. Befürworteten 2009 noch 73% die NATO vor 6 Jahren, sind es heute noch 55%. In Polen dagegen lag der Wert 2009 bei 75 und sank bis 2015 auf 74%, also nahezu gleichbleibend.
Ja.
In den USA hingegen sank der Anteil der Befürworter im selben Zeitraum von 53 auf 49%. Auch interessant zu sehen, wie man in den USA anscheinend die NATO wahrnimmt und ihr auch nicht vertraut. Wahrscheinlich geht man da, das ist jetzt bloß Unterstellung davon aus, dass das eh alles nur Geld kostet und man das auch alleine machen könnte.
Ja, klar.
Was polemisch zu sagen. Ja. Findest du denn, habe ich vorhin die anderen beiden in der Leitung auch schon gefragt, habe ich auch die Tage wirklich mal drüber nachgedacht, weil ich meine, wir kennen das ja kaum noch wirklich aus echten Erleben, dass dieser Ost-West-Konflikt tatsächlich das politische Leben dominiert, auch.
Ja, es ist, die Verbindung ist sonst eher schlecht. Von daher müssen wir das akzeptieren, dass ab und zu mal hier ein Auto für durchfährt.
Auch das Leben der Menschen dominiert. Das war aber mal so vor gar nicht so allzu ferner Vergangenheit. Findest du es wirklich vorstellbar, dass es dann nochmal hinkommt, dass sich dieser Konflikt noch weiter verschärft als jetzt?
Ich hoffe nicht und ich bin 39 und ich habe diesen Konflikt noch hautnah miterlebt, geboren in der DDR und mit 12 Jahren sind meine Eltern dann abgehauen und ich sag mal, weil sie eben eine andere politische Meinung und eine andere Auffassung gegenüber dem System hatten und dem kritisch gegenüberstanden. Also ich habe es schon noch mitbekommen und das hat mich halt auch in der Kindheit, in der frühen Jugend schon noch geprägt, dieser Konflikt und was damit eben auch einherging.
Ja.
Ich sag mal, ich habe es genossen, gerade in Ende der 90er und dann in den 2000ern, dass sich die politische Lage in Europa deutlich entspannt hat, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir sagen können, dass eine kriegerische Auseinandersetzung in Mittel- und Westeuropa unter den Staaten fast unmöglich geworden ist und dass eben auch das Verhältnis zu Russland sich deutlich stabilisiert hat und dass man eine gute politische Beziehung hatte. Von daher, sag ich mal, beunruhigt mich das auch. Und ich hoffe auch, dass die handelnden Politiker und Diplomaten klug genug sind, aus dem, was man in der Vergangenheit erlebt und gelernt hat, die Schlüsse zu ziehen und für die Zukunft was Besseres draus zu machen.
Aber was vorhin einer der Anrufer schon meinte, wenn man sich jetzt vorstellt, Präsidentschaftswahlen in den USA, die Demokraten werden abgewählt, ein Republikaner namens Bush sitzt auf einmal wieder dort, führt eventuell lückenlos die Politik seines Vaters und seines Bruders weiter und so, das kann einem schon ein bisschen bange machen. Wenn man auf der anderen Seite dann einen hat wie Putin, der auch den wahnsinnig harten macht nach außen, gar nicht irgendwie Lust hat auf große Diplomatie.
Ich finde, in so einer Situation müsste Europa selbstständiger handeln. Das heißt, wir müssten uns wirklich stark von den USA abkoppeln und unsere eigenen Interessen vertreten. Weil ich sag mal, sollte es zu einem militärischen Konflikt oder zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen, dann wird die konventionell in Europa geführt. Und das heißt, die Amerikaner werden davon nicht groß betroffen sein. Die werden ihre Truppen schicken und das Hauptsächliche wird sich in Europa abspielen. Und von daher denke ich mal, muss die Europäische Union und ich denke auch Deutschland da eine klare Haltung einnehmen und sich deutlich dann von irgendwelchen Aggressionen und auch Konfrontationen abgrenzen.
Mhm. Findest du, dass man hierzulande dann die Befindlichkeiten Russlands vielleicht nicht ernst genug nimmt und allzu schnell sagt, naja, Putin, der Aggressor, der spinnt ja?
Also ich sag mal so, momentan, was ich so wirtschaftlich miterlebe, ist es so, dass wir uns mit den Sanktionen gegen Russland scheinbar mehr schaden, weil wir eben Sachen, die wir nach Russland exportieren, eben nicht mehr dahin exportieren können und es, sag ich mal, für die für die europäische und gerade für die deutsche Wirtschaft doch nachteilig ist, aber sich zum Beispiel Amerika nicht daran hält an Sanktionen, beziehungsweise Amerika selbst keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, Europa aber zu so einer Aktion gedrängt und getrieben wird und willfährig diese Sanktionen durchführt. Und von daher, also ist es für mich irgendwo nicht nachvollziehbar, dass Europa keine Eigenpolitik betreibt, sondern eben sich von den USA zu Handlungen drängen lässt. Und ich denke mal, das ist ein Übel, was dringend abgeschafft werden muss.
Also eine eigenständigere Außenpolitik.
Richtig, genau. Und ich denke mal, gerade Deutschland und Frankreich müssen dabei eine führende Rolle übernehmen.
Naja, ich meine, Europa hat nicht mal eine gemeinsame Außenpolitik, geschweige denn eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Also sind ja am Ende schon noch souveräne Nationalstaaten, die zwar einen großen Teil ihrer Souveränität abgegeben haben, aber eben nicht allen.
Ja.
Nicht alle. Ja, also das heißt, man bräuchte innerhalb der EU mehr Politikfelder, wo man eine wirklich gemeinsame Politik macht und das auch als Gegenpol, als positiven Gegenpol zu den USA, um womöglich eine Instanz zu sein in der Welt, die etwas diplomatischer, liberaler, entspannter Konflikte lösen könnte.
Richtig.
Ah ja, interessant.
Das wäre so meine Meinung und Auffassung.
Habe ich gut zusammengefasst, was?
Perfekt.
Okay, Daniel, vielen Dank dafür, ja?
Ja, gerne.
Bis dann, tschüss.
Schönen Abend, mach's gut.
Hallo Jan.
Hallo.
Bleiben wir beim Thema Ost-West-Konflikt, ja? Und was aus dem werden soll, ja.
Meine Meinung ist, also ich habe es noch so gelernt, ich komme auch aus Ost-Berlin und wir mussten damals alle in Arbeiten schreiben, das scheint halt überhaupt keiner mehr zu wissen, die drei großen Ks, Konjunkturkrise, Krieg, die drei Säulen des Kapitalismus. Und meiner Meinung nach sieht alles so aus, also Konjunktur war, Krise, naja, schau aus dem Fenster, dann bleibt der Krieg. Also mit anderen Worten, ist wie ein großer Markt, wenn der kaputt ist, muss er wieder aufgebaut werden. Konjunktur und sowas geht nur durch, meiner Meinung nach, Krieg. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst. Ich bin zwar schon 47 und aber habe Familie und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich die Angst, die mich so treibt. Mhm. Und Politik wird von den oberen 10.000 gemacht. Die werden im Kriegsfall nicht irgendwo hier in Europa rumhängen oder sonst wo, sondern auf irgendwelchen Inseln oder in irgendwelchen neu geschaffenen Welten.
Naja,
Dubai oder so weit, wo niemand hinkommt oder der Volkszorn sie erreicht.
Aber es ist, glaube ich, also Jan, wenn man sich überlegt, angenommen, es gibt tatsächlich dieses Szenario, diese Art von kriegerischer Auseinandersetzung zwischen Ost und West, und das sollte sich hochschauen, also folgen wir dem mal, das hätte ja Folgen für die ganze Welt. Da würden ja auch noch an anderen Stellen dann Kriege ausbrechen, die ganze Ökonomie würde komplett versinken. Also das ist dann auch egal, auf welche Insel du dich setzt, da würde am Ende niemand von profitieren. Oder also wirklich nur sehr, sehr wenige.
Genau, diese wenigen. Und die machen ja die Kriege.
Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Zuwachs an Lebensqualität ist, dann in irgendeinem Reservat zu sitzen mit den Reichtümern, die man sich da zusammengeklaubt hat, und fern von allem der Welt beim Untergang zuzuschauen. Also es ist mir zu einfach, das Szenario.
Naja, das stimmt. Aber wie gesagt, so habe ich es noch gelernt und es wird immer deutlicher. Also das sind halt die drei großen Ks, ja.
Ja.
Und die machen mir verdammt viel Angst. Also jetzt gerade in dem Stadium. Weil es wird überall rumgestänkert, die Krise ist auf dem Höhepunkt, wenn überhaupt noch, und tja, wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht.
Du meinst politisch?
Ja, naja, politisch sowieso, ja. Also, um das letzte K zu verhindern, sag ich mal.
Ja. Mhm. Was für ein Krieg meinst du denn jetzt, also, wenn wir konkret werden?
Naja,
wer gegen wen?
Global, ja, wer gegen wen, weiß ich nicht. Gibt ja nur die beiden großen.
Weiß ich nicht. Ich meine, Krieg ist ja schon an ganz vielen Ecken der Welt.
Naja, natürlich. Und wir hatten lange keinen mehr in Europa. So einen richtigen großen, meine ich. Also der wieder alles zur Konjunktur schaufeln würde. Also der wieder alles Richtung Konjunktur steuern würde. Vielleicht, weiß ich nicht. Also das sind die drei großen Ks, so wie ich sie gelernt habe. Und
naja, muss ja nicht alles richtig gewesen sein, was man in der Schule gelernt hat. Und muss sich ja auch nicht alles so bewahrheiten, ne?
Ja, ich habe gedacht, dass sich das nicht bewahrheitet, aber ich sag mal, wenn man das alles so betrachtet.
Ja, aber ich meine, deswegen finde ich das schon interessant, dann dabei sich mal konkret anzugucken, wen man eigentlich meint und wer gegen wen denn eigentlich Krieg führen würde. Also meinst du konkret, die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren Verbündeten führen Krieg gegen Russland? Also meinst du den Krieg oder einen Stellvertreterkrieg irgendwo oder einen Internetkrieg also, oder was wäre das dann?
Naja, einen Internetkrieg nicht. Also müssen Sachen kaputt gehen, die wieder aufgebaut werden. Zum Beispiel, weiß ich nicht, so viel zu tun. Eine Konjunktur, die war bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles wirklich in Schutt und Asche lag. Und jetzt hatten wir 60 Jahre des Aufbaus, Wohlstand und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, da hört es einfach auf bei mir. Ich weiß nicht, wohin das alles führen soll.
Ja, aber
und
deswegen lohnt sich das ja, sich das mal konkret anzuschauen. Dann bleibt man nicht in so Szenarien stecken, die einem womöglich mehr Angst machen, als sie müssten. Oder aber es wird umso deutlicher, wie konkret das sein könnte. Also stellst du dir wirklich vor, dass die USA und Russland sich mit ihren Atomraketen beschießen und sich gegenseitig auslöschen?
Naja, gegenseitig auslöschen. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Überleben wird immer gehen. Ich möchte es mir überhaupt nicht ausmalen oder ich möchte mir nicht vorstellen, aber tja.
Also wenn ich mir das konkret vorstelle, dann denke ich, also so ein Atomkrieg wird es wahrscheinlich nicht werden, denn da hat ja keiner ein Interesse daran. Also die können sich ja immer noch, so wie das alte Gleichgewicht des Schreckens ist, innerhalb von Minuten komplett gegenseitig auslöschen. Also wird das ein Krieg sein, der, wenn es denn zu diesem Szenario kommt, wie du es beschreibst, der auf irgendeiner anderen Ebene spielen wird, oder? Schmeiß ich mal so in den Raum. Also entweder in anderen Ländern oder mit konventionellen Waffen oder aber es wird ein Cyberkrieg.
So.
Warum eigentlich nicht? Also wieso soll der nächste War nicht ein Cyberwar werden? Das
weiß ich nicht, also wie so ein Computerspiel oder so, ja?
Also ich meine, wenn man jetzt sieht, dass die Rechner im Bundestag gehackt worden sind und die Spur angeblich nach Russland führt, und wenn man sich schaut, dass sämtliche Waffensysteme, behaupte ich jetzt auch einfach mal, aber auch an Computern hängen, unsere Welt einfach komplett vernetzt ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass auf der Ebene Krieg geführt wird, ohne Gewehre oder so, sondern man sich eben da gegenseitig sabotiert.
Ja, aber wie entsteht der neue Markt? Wenn der Markt satt ist, also voll ist, sag ich mal jetzt mal, und das sind eigentlich so, ich weiß nicht, meine Ängste. Also
ja.
Also ich habe so gelernt, dass in den Augen des Kapitalismus was kaputt gehen muss, um wieder Neues zu entstehen.
Ja.
Arbeitsplätze und so weiter und so fort und
Aber die Leute haben ja den real existierenden Sozialismus überwunden, vielleicht überwinden, schaffen wir es auch, den real existierenden Kapitalismus zu überwinden. Und in eine menschenwürdigere Sache zu transformieren. Wäre doch geil.
Ja, natürlich wäre es geil, auf jeden Fall, für uns alle. Und ich hoffe, dass es nicht zum letzten K kommt.
Okay, Jan, hoffen wir alle zusammen. Vielen Dank dir.
Danke auch.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Wenn sich jemand bemüßigt fühlt am Ende dieser offenen politischen Runde, wo wir hauptsächlich doch über die Ukraine-Krise, über Russland, über Griechenland, über einen drohenden neuen Nahostkonflikt und auch ein bisschen über die Demonstration gestern vom Bundeskanzleramt gesprochen haben. Wenn jemand von euch dazu noch ein finales Schlusswort gerne sprechen möchte, so ein, zwei Minuten. Hallo, hier ist Fritz, wer ist da? Aufgelegt. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr angerufen habt und dass ihr mitgeredet habt und euch einen Kopf macht und eine Meinung habt und auch bei denen, die einfach nur zuhören und denken, würde ich nicht anrufen, aber ganz cool, dass sie darüber reden. Und wenn euch das nicht gefallen hat, dann schreibt mir eine Mail an hendrik.schröder@fritz.de und kotzt euch mal so richtig aus. Wir hören uns wieder kommenden Montag ab 22 Uhr im Blue Moon. Jetzt kommt Babette Conradi mit dem Nightflight und ein Künstler namens Christian Steifen. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.